Heute bei «Apropos» die USA und ihre neue Politik in der Ukraine. Im Krieg in der Ukraine überschlägt sich gerade das Ereignis. In Saudi-Arabien treffen sich diese Tage die Russen mit Amerikanern, um über einen Frieden zu verhandeln. Nicht dabei in Saudi-Arabien sind die Ukrainer. Und auch die europäischen Länder sind nicht dabei. Die treffen sich gleichzeitig in Paris, um eine Gegenstrategie zu entwerfen. Hintergrund für all diesen Aktionismus ist eine ganz neue Aussenpolitik der USA. In der spielt Europa keine grosse Rolle mehr. Wie man auch an der Sicherheitskonferenz in München das Wochenende gehört hat.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Wie gross ist die Verstimmung? Was bedeutet die neue Aussenpolitik für einen möglichen Frieden in der Ukraine? Und warum macht Donald Trump das alles? Das sind Fragen für unseren USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Er ist uns jetzt für eine neue Folge von «Apropos» zugeschaltet im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler Zeitung» und der «Berner Zeitung». Ich heiße Philipp Loser, mein Fabian.
Hi, Philipp.
Fabian, ich würde gerne mit einem Telefonanruf anfangen. Und zwar hat der Anruf von einer Woche stattgefunden. Auf beiden Enden waren zwei von den mächtigsten Männern der Welt.
We had a great call and it lasted for a long time, over an hour.
Was war der Inhalt des Gesprächs?
Da haben Donald Trump und Wladimir Putin miteinander telefoniert. 90 Minuten lang. Ein bestes Gespräch, wie die beiden dann gesagt haben. Es sind nicht alle Details von dem Telefongespräch bekannt, aber das Wichtigste weiss man, die beiden haben sich darauf geeinigt, dass man möglichst schnell einen Frieden suchen in der Ukraine, beziehungsweise möglichst schnell, das ist vor allem aus Sicht von den USA gesagt worden.
And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed.
Man will den Krieg beenden in der Ukraine, einen Krieg, den Russland ja gar nicht als Krieg bezeichnet hat. Und man will Beziehungen normalisieren wieder zwischen den USA und Russland.
Was hat denn der Trump im Putin quasi angeboten für den Frieden?
Im Detail weiss man das nicht. Der Trump hat aber kurz darauf gesagt, man könnte Russland wieder in den Kreis der G7-Länder aufnehmen. Das sind die 7 wichtigsten Industrienationen der Welt, wo Russland rausgeschossen worden ist wegen dem Krieg in der Ukraine. Und das ist symbolisch dafür, dass man sagt, man will eigentlich die Beziehung zu der Weltgemeinschaft, zu Russland wieder normalisieren. Man teilt irgendwie die Ukraine auf, in irgendeiner Form. Russland kann das Territorium behalten, das es jetzt besetzt hat. So ein bisschen in dieser Richtung dürfte das gegangen sein. Und Russland wird wieder alle Handelsbeziehungen können normalisieren, langfristig auch alle Sanktionen loswerden, die im Moment seine Wirtschaft belastet.
Also eigentlich ein totaler Bruch mit der bisherigen Politik der USA gegenüber der Ukraine und Russland. Wie hat denn die Politik von Joe Biden, also im Vorgänger von Donald Trump im Weißen Haus, ausgesehen in diesen Fragen?
Joe Biden hat 2 Maximen aufgestellt. Er hat gesagt, wir unterstützen die Ukraine so lange, wie es nötig ist, erstens. Und zweitens, so lange, wie es nötig ist, bis es Frieden gibt nach den Anforderungen der Ukraine. Und die Basis der ukrainischen Forderung war immer, dass man das gesamte ukrainische Territorium, völkerrechtlich ukrainisches Territorium, von russischer Besatzung befreit. Das sind die Gebiete im Donbass, im Südosten vom Land. Und das ist namentlich auch die Halbinsel Krim, wo Russland freigeben sollte. Und all das hat Donald Trump jetzt zur Disposition gestellt. Das ist wirklich ein krasser Bruch von der bisherigen Ukraine-Politik. Zuerst hat sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gesagt, ja, die Ukraine werde ziemlich sicher müssen Gebiet aufgeben. Und dann hat Donald Trump das Gleiche gesagt. Donald Trump hat sogar laut darüber nachgedacht, dass die Ukraine ganz könnte russisch werden. Es ist ja nicht so, dass wirklich viele Leute davon ausgegangen sind, dass die Ukraine könnte Russland ganz aus dem ukrainischen Territorium ausrühren. Das muss man ehrlich sein. Aber es ist eine andere Frage, ob der US-Präsident und seine Verteidigungsminister das laut aussprechen, schon bevor die Verhandlungen überhaupt angefangen haben. Und das ist genau der Punkt, der jetzt für so viele Diskussionen sorgt.
Interessant ist ja, dass das der Trump während dem Wahlkampf immer gesagt hat. Man hat gewusst, dass er das machen will. Und zwar auch so, oder?
Genau, man hat dann halt immer den Eindruck gehabt, vielleicht meint er das gleich nicht ganz so. Vielleicht kommt er einfach seinen Leuten entgegen, die müde sind, Milliarden in die Ukraine zu schicken. Das habe ich viel von Trump-Anhängern gehört, wenn ich zu ihren Rallyes gegangen bin. Sie haben dann gesagt, ja, die Europäer sollen für die Ukraine schauen. Warum müssen wir Milliarden ausgeben für das Land, wenn wir bei uns Obdachlose haben, wenn wir bei uns Armut haben, wo Leute nichts zu essen haben. Man hat immer das Gefühl, dass Trump will vor allem diesen Stimmen entgegenkommen. Und es war immer so die Befürchtung rum, dass Trump die Ukraine quasi ausverkaufen an Russland. Man hat das immer als wahrscheinlichste Option gesehen, weil das war das, was Trump versprochen hat. Er hat gesagt, er will innerhalb von 24 Stunden den Krieg beenden. Das hat er ja schon mal nicht eingehalten, einfach um das noch kurz festzuhalten. Aber so ein schnelles Ende vom Krieg, hat man auch immer gesagt, ist nur möglich, wenn Russland sich einfach durchsetzt. Und die Befürchtung ist jetzt eben eingetroffen.
Für das muss er ja im Putin extrem entgegenkommen. Warum macht das der Trump?
Es gibt mehrere Ebenen zu dieser Antwort. Trump, seine erste Rechtfertigung dafür ist, es sind die Europäer, die müssen Verantwortung übernehmen für ihren eigenen Kontinent. Und die USA müssen sich können um China kümmern. Das ist der grössere Fisch. Das ist dort, wo die USA können hinschauen können. Jetzt aus europäischer Sicht, muss man sagen, und nicht nur aus europäischer Sicht, sondern einfach mit einer kleinen anderen Weltsicht als Donald Trump. Wenn man Russland jetzt entgegenkommt und Russland in der Ukraine gewinnen quasi, indem dass sie die Gebiete einfach behalten kann, dient man China zu. Also China gewinnt durch das Ende von dem Konflikt, weil Russland und China sich miteinander verbündet haben und weil China ermutigt wird, möglicherweise die Insel Taiwan anzugreifen und die zurück in den chinesischen Herrschaftsbereich zu holen. China kann sich jetzt gute Chancen darauf ausrechnen, dass die Weltgemeinschaft das würde akzeptieren, wenn die Weltgemeinschaft eben auch akzeptiert, dass Russland ungestraft die Ukraine angreifen kann. Warum macht Donald Trump das trotzdem? Es gibt die These, dass Elon Musk zum Beispiel seine enge Verbündete und seine grösste Spender im Wahlkampf sehr, sehr grosse Businessinteressen hat, sowohl in Russland als auch in China. Dass es ihm weniger darum geht, dass man Europa sicherheitspolitisch stärkt und vielmehr darum geht, dass seine Fälle nicht davon schwimmen, wirtschaftlich, mit dem Verkauf von Teslas etc. Und eine andere These ist halt auch, dass der Trump tatsächlich ideologisch anders aufgestellt ist. Der Trump futiert sich um Europa mehr oder weniger. Er schaut das als einen alten, verkrusteten Kontinent an. Und ich glaube, Europa hat seine Sympathien nicht so, wie das für einen Joe Biden und für viele Generationen vorher von Präsidenten so war. Der Joe Biden, der immer auf seinen irischen Wurzeln beharrt hat und die betont hat, das ist ganz ein anderer Schlag Politiker, ganz ein anderer Erfahrungshintergrund.
Nach dem Telefon vor einer Woche haben wir das Gefühl gehabt, der Frieden, egal wie er dann aussehen würde, sei nur noch ganz kurz entfernt. Was überhaupt nicht eine Rolle gespielt hat, offenbar, ist die Ukraine. Hat dann Trump auch mit dem Zelensky geschwätzt nachher?
Donald Trump hat nach dem Telefonat mit dem Putin, mit dem Zelensky geredet. Es ist aber nach allem, was man weiss, vor allem um eins gegangen, nämlich darum, dass die Ukraine soll einen Rohstoffhandelsvertrag unterschreiben. Der Finanzminister Scott Bessent war in der Ukraine beim Zelensky und hat ihm ein Papier hergelegt und gesagt, da, eine Stunde hast du Zeit zum Unterschreiben. Das Papier hat besagt, dass die Amerikaner das Recht überkommen auf 50% der Rohstoffvorkommen in der Ukraine, quasi als Gegenleistung für die militärische Unterstützung. In der Ukraine hat es sehr grosse Uranreserven und man vermutet dort auch grosse Vorkommen von seltenen Erden, die es für Batterie- und Computerhalbleiterproduktion braucht. Das ist quasi wie ein Erpressungsversuch gewesen, wo man gesagt hat, schau da, unterschreibe das, dann kommen wir Hilfe über, sonst nicht. Dann kommen wir vielleicht Hilfe über, sogar sonst nicht. Und der Zelensky hat dann gesagt, auf das will er sich nicht einlassen. Man kann ein Gespräch anfangen, aber so schnell kann er nichts unterschreiben, vor allem nicht, wenn er keine klaren Sicherheitsgarantien überkommt.
So viel zur letzten Woche, zur neuen Ausrichtung von Donald Trump und seiner Ukraine-Politik. Das war die Ausgangslage, bevor es am Wochenende in die Münchner Sicherheitskonferenz gegangen ist. Das ist eine recht grosse und wichtige Konferenz. Was passiert dort normalerweise?
Wir haben an dieser Konferenz schon einige spannende Reden gesehen. Also üblicherweise treffen sich dort die Verteidigungsminister und der Ruf von verschiedenen europäischen und NATO-Ländern. Es sind Thinktanks dort, es sind Leute dort, die sich Gedanken machen über die geopolitische Lage in Europa. Und dann diskutiert man miteinander so ein bisschen die die wichtigsten Themen, die im Moment anstehen. Es war an der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der Wladimir Putin alle verschreckt hat, wo er vor ein paar Jahren seine Vision aufgezeigt hat und eine bittere Klage vorgetragen hat, wie das Europa und NATO ihn da in die Ecke drängen, wo er hat vermutet, dass er in der Ukraine dann bald mal würde Krieg anfangen. Da ist man sehr verschrocken. Seither hat man Russland nicht mehr eingeladen. Und jetzt ist man davon ausgegangen, dass man sich mit den Amerikanern würde treffen. Man hat gewusst, Donald Trump wollte jetzt eine neue Politik anschlagen in der Ukraine. Und man war gespannt darauf, was die amerikanischen Vertreter dort zu sagen haben. Man hat gedacht, man würde ein bisschen darüber diskutieren, dass die Europäer mehr Geld in ihre Verteidigung stecken, dass sie ihre Armeen und ihre Waffenbestände aufrüsten müssen. Und man hat sich vorbereitet auf die Diskussionen und hat gewartet, was da kommt.
Of the United States, Mr. J.D. Vance, who was here last year as Senator, and we are very happy that he has come back to Munich, and we are very much looking forward to his speech. Please welcome Vice President J.D. Vance.
Genau darum ist der Auftritt von J.D. Vance, dem Vizepräsident von der USA, mit grosser Spannung gewartet worden, gerade was die Ukraine-Politik angeht. Well,
and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals and thanks especially to the host of the Munich Security Conference.
Aber über das hat er gar nicht geschwätzt.
Nur ganz am Rand. Der J.D. Vance hat den Europäern Standpauke gehalten.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Der J.D. Vance hat gesagt, er sehe das wahre Problem von Europa nicht in Russland, sondern im Inneren von Europa. Man muss sich die Aussage vorstellen, in einem Moment, wo ein europäisches Land, nicht ein EU-Land, aber ein europäisches Land gerade besetzt wird von Russland und angegriffen wird von Russland. Der J.D. Vance hat gesagt, das Problem der europäischen Länder sei, dass sie das Recht auf Redefreiheit zu wenig Tage gewichten, dass sie zu wenig Tage auf ihre Bürger hören und dass sie zu viele Migranten nach Europa hineinliessen.
Was war die Aktion auf diese Rede?
Ziemlich harsch gsi. Viele Leute sind überrascht gsi, bis zu geschockt. Die erste Reaktion hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gehalten, der gesagt hat, also er mache gerade Wahlkampf in Deutschland, da sind ja am nächsten Sonntag Wahlen. Und in diesen Wahlen, das sei eine freie Demokratie, da werde hart debattiert, da werde niemandem seine Redefreiheit zusammengestrichen. Und es hat dann später weitere Reaktionen gegeben, auf deutscher Seite zum Beispiel auf bis zum Kanzler Scholz, der an die Geschichte von Deutschland in der Nazi-Zeit erinnert hat und gesagt hat, warum das Deutschland so ein Demokratieverständnis hat, was hat. Und wir haben ja auch in der Schweiz durchaus kontroverse Reaktionen darauf gehabt. Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die gefunden hat, ein Teil von dieser Rede sei durchaus akzeptabel gewesen, und dann andere, die gefunden haben, es ging gar nicht, sie denken da einen ungerechtfertigten Angriff auf Europa verharmlosen. In den USA selber hat es ein bisschen verschiedene Diskussionen gegeben dazu. Man hat gesagt, dass der Vance eigentlich vor allem ein Publikum von einer Person vor Augen gehabt, wo er die Rede gehalten hat, nämlich der Donald Trump. Und dass die Amerikaner im Moment quasi vor den Kameras und dem Mikrofon sich sehr viel härter äußern, als wenn sie dann im diplomatischen Rahmen hinter verschlossenen Türen mit den Europäern reden. Aber man könnte vielleicht daran scheinen hören, wie das Ganze beim Volodymyr Zelensky angekommen ist, dem Präsident von der Ukraine.
How to stop Putin and finish the war. We want peace very much, but we need real security guarantees and we will continue our meetings and our work.
Was bedeutet jetzt das Wochenende für die Ukraine?
Für die Ukraine ist jetzt der Moment der Wahrheit angebrochen. Nach 3 Jahren Krieg, Russland ist seit mehr als einem Jahr auf einem stetigen Fortschritt an der Grenze. Es ist ein Abnutzungskrieg, wo alle Seiten stark beansprucht. Jetzt ist die Frage, oder wodurch es läuft und ob die Ukraine kann einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe zuerst mal aushandeln, die einigermaßen fair ist für die Ukraine. Und vor allem geht es in zweiter Linie darum, was die Ukraine für Sicherheitsgarantien überkommt, ob die Ukraine als unabhängiges Land überhaupt wird können Bestand haben oder ob jetzt eben der Ausverkauf passiert, wo Russland einen Waffenstillstand auf seine Bedingungen aushandelt und die Bedingungen würden voraussetzen, dass die Ukraine geschwächt wäre, dass Russland könnte die ukrainische Demokratie manipulieren, dass Russland könnte nach Belieben ein Puppenregime in Kiew einsetzen. Um das geht es jetzt genau in der Ukraine. Und ich glaube, wenn man im Volodymyr Zelensky zulässt und auch wenn man den Europäer zulässt, haben sie den Eindruck jetzt, dass das, was im Moment läuft, von Seiten Amerikaner und auch von Seiten Russen, nicht darauf rausläuft, dass eine unabhängige Ukraine wird können Bestand haben.
Während wir diesen Podcast aufnehmen, wird in Saudi-Arabien verhandelt über den Frieden, über eine Möglichkeit in der Ukraine. Wer ist dort am Verhandlungstisch und wer nicht?
Der amerikanische Außenminister Marco Rubio ist bereits in Saudi-Arabien eingetroffen. Teil von der amerikanischen Verhandlungsdelegation ist auch der Sicherheitsberater Mike Waltz. Und der Gesandte, der eigentlich sich um Nahosten kümmert, der heisst Witkoff. Der hat auch in der Ukraine etwas zu sagen. Und auf der russischen Seite ist die Hauptperson, die jetzt Verhandlungen anfängt, Sergei Lavrov, der Außenminister. Wer nicht am Tisch ist, das ist zum einen auf der amerikanischen Seite der Keith Kellogg, ein alter General, der der Ukraine Gesandte ist von Donald Trump. Man ist sich nicht so ganz im Klaren darüber, was das bedeuten würde, aber er ist eigentlich der gewesen, der das Bindeglied war zu den Ukrainern und zu den Europäern auch. Und das ist jetzt eben relevant, weil der Herr Witkoff, der stattdessen am Tisch sitzt, und der Mike Waltz und der Marco Rubio, die haben keinen näheren Kontakt jetzt mit der Ukraine. Das heisst, wer nicht am Tisch sitzt, hauptsächlich ist die Ukraine. Man hat sogar ausdrücklich ausgeschlossen, dass die Ukraine dazukommen. Und wer eben auch nicht mit am Tisch sitzt, ist die ganze NATO-Verteidigungsallianz, alle europäischen Länder, die mit den USA zusammen die Ukraine bis jetzt unterstützt haben.
Nehmen wir jetzt an, die verhandeln dort in Saudi-Arabien einen Frieden. Zu dem müsste die Ukraine ja sagen zuerst, oder?
Das ist die grosse Frage. Die Ukrainer sagen das, die Europäer sagen das auch. Aber faktisch sind die USA die, die am meisten militärische Güter geschickt haben. Das sind die, die die industrielle Potenz haben, um Rüstungsgüter herzustellen, um Kriegsmaterial herzustellen. Wenn die keine mehr liefern, hat die Ukraine keine Möglichkeiten mehr, sich lang zu verteidigen. De facto wird jetzt zwischen den USA und Russland das Schicksal von der Ukraine verhandelt. Ich glaube, anders kann man es nicht sehen. Die grosse Frage ist, welche historische Analogie das man dazu machen soll. Es gibt das Beispiel von der Konferenz von München 1938, wo die USA unter anderem mit dem Hitler darüber verhandelt haben, was mit Gebieten in der heutigen Tschechoslowakei passiert, das sogenannte Appeasement, das man dann gemacht hat damals. Vergleich wäre auch sogar zu Jalta 1945, das ist dann, wo die Sowjetunion und die USA den europäischen Kontinent abeinander geschnitten haben, die eine Seite hinter dem eisernen Vorhang, die andere Seite vor dem eisernen Vorhang. Das ist das, was jetzt dort gerade läuft.
Du hast gesagt, so ein Frieden könnte das Ende von der Ukraine als unabhängiges Land bedeuten unter Umständen. Was könnte so ein Frieden auch für das restliche Europa bedeuten?
Für Europa stellt sich jetzt die grosse Frage, was eigentlich die Sicherheitsgarantien wert sind, die sie durch die NATO bekommen hat, vor allem die amerikanischen Sicherheitsgarantien. NATOs Verteidigungsbündnis besteht hauptsächlich aus den europäischen Ländern, es ist noch Kanada dabei, die USA sind dabei und wesentlich für das ist der Schutz durch die US-amerikanischen Atomraketen. Wir haben mit Frankreich und Großbritannien zwei Atommächte in der NATO, sonst noch. Aber es ist vor allem der amerikanische Raketenschirm, der einen Schutz bietet vor russischen Angriffen auf Westeuropa und auf Mitteleuropa. Und die Frage ist jetzt, was ist dieser Schutzschirm noch wert? Wie fest sind die USA überhaupt bereit, Europa zu verteidigen? Der Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit Zweifel an dem geweckt. Der Pete Hegseth, sein Verteidigungsminister, hat in Brüssel bei einem Treffen von der NATO letzte Woche die Zweifel nochmal bestärkt. Er hat gesagt, dass die Europäer selber zuständig sein für ihre Sicherheit.
And that's why our message is so stark to our European allies. Now is the time to invest, because you can't make an assumption that America's presence will last forever.
Und ich glaube, es kommt sehr, sehr aufs Kleingedruckte von dem Frieden an, wie Europa das interpretiert. Die Angst in Europa unter den NATO-Ländern ist, dass ein Frieden in der Ukraine Putin erlaubt, seine Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen und seine Armee neu aufzurüsten und neu zu positionieren. Die Front in der Ukraine wird dann wegfallen. Er könnte dann sein Augenmerk richten auf zuerst mal Weißrussland, wo ja sowieso schon verbündet ist. Aber weitere Länder, die jetzt ziemlich nervös sind, sind die baltischen Staaten, die drei, die ja mal zu der Sowjetunion gehört haben, besetzt waren von den Sowjets. Und dann auch Polen, die historisch ja immer wieder mal unter russischen Angriff gelitten hat.
Wie reagieren denn die europäischen Länder jetzt auf all die Entwicklungen?
Die europäischen Länder probieren schnell eine Antwort zu finden auf das, was da Donald Trump und Wladimir Putin miteinander aushandeln. Das ist in erster Linie mal eine Aufrüstung. Man redet davon, dass man das Verteidigungsbudget, das ist im Moment 2% der Wirtschaftsleistung, auf 3-5% der Wirtschaftsleistung erhöhen. Man redet darüber, dass man die Waffenindustrie neu aufbauen in Europa. Und für das alles hat Emmanuel Macron rasch mal auf Paris eingeladen. Die Franzosen haben sich bemüht zu sagen, es sei kein Krisentreffen, sondern einfach mal ein informelles Treffen. Aber natürlich ist es ein Krisentreffen, das man jetzt hat. Seit dem Obama spätestens sagen die Amerikaner, den Europäer, sie müssen mehr in ihre eigene Verteidigung investieren. Die Europäer haben ein bisschen etwas gemacht, aber im europäischen, gemächlichen Tempo. Und jetzt plötzlich überschlägt sich das Ereignis und jetzt muss man handeln. Die Frage ist einfach, ob es nicht schon zu spät ist. Ohne den amerikanischen Schutz haben die Europäer nicht die Möglichkeit, so schnell ihre Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, wie es nötig wäre, falls Russland tatsächlich gewillt ist, die NATO anzugreifen.
Du hast ein paar historische Vergleiche angezogen. Wenn wir jetzt in der Geschichte von Europa und der Bündnis mit Amerika zurückgeschaut, kann man glaube ich sagen, dass so das transatlantische Miteinander mit der Garant war, dass es eigentlich recht friedlich geblieben ist in Westeuropa in den letzten 70 Jahren, 80 Jahren. Erleben wir gerade das Ende von diesem transatlantischen Bündnis?
Das ist die grosse Frage. Der Donald Trump ist mehr interessiert daran, was China macht, als daran, was Europa macht. Es gibt natürlich, also von amerikanischer Seite sagt man, wir werden die Zusammenarbeit mit Europa aufrechterhalten. Aber es ist also sehr gespannte Zusammenarbeit. Wir haben das am Beispiel von Grönland gesehen. Das Gebiet gehört zum Königreich Dänemark, auch ein NATO-Verbündeter. Und der Trump will sich das einverleiben, den USA. Jetzt ist die Frage, will er sich das einverleiben, um die Europäer zu schwächen? Oder will er sich das einverleiben, um NATO stärken und sie gegen die Arktis ausrichten? Im Moment sieht man nicht so recht, wo es letztlich wird hinführen. Aber Fakt ist, dass Donald Trump im Moment sehr, sehr viel dafür tut, das transatlantische Bündnis zu schwächen. Und er mag es noch so manchmal beteuern, dass er es eigentlich mit dem Ziel macht, um es hinten raus zu stärken. Im Moment fällt es einem sehr, sehr schwer, daran zu glauben, dass er das wirklich will. Also mein Eindruck ist, dass wir im Moment das Ende von dem erleben. Die Europäer werden Mühe haben, den USA nochmals zu vertrauen. Die werden jetzt selber wollen, in ihre Verteidigung investieren. Und wenn sie es auch mal geschafft haben, gibt es absolut keinen Grund mehr, warum sie sich von den USA reinreden würden.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Das war unsere aktuelle Folge zur neuen Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik in Sachen Ukraine und Russland. Ich habe geschwätzt mit dem Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Die Folge von «Apropos» hat Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.